Ich wurde ja auch gefragt, wo ich herkomme, und das ist wirklich für mich eine ganz besondere Frage, weil ich tue mal das Mikro hier hin, stört mich sonst. Weil ich so in meinem Herzen eigentlich immer sofort antworte, naja, ich komme aus Norddeutschland. Jetzt bin ich als Norddeutsche, die in Hamburg geboren ist, im Laufe meines Lebens tatsächlich in Bayern gelandet. Hätte mir das mal irgendwann jemand vorher gesagt, hätte ich ihm gesagt, das passiert mir sicherlich nie. Schon als ich nach Hessen ging, vor 30 Jahren, habe ich gedacht, naja, das ist vielleicht so eine Zwischenetappe. Und da ist es tatsächlich passiert, dass ich als Norddeutsche 30 Jahre lang in Hessen gelebt habe. Das war ein sehr komisches Gefühl. Das ist jetzt vorbei. Mit den Hessen, so mit dem Urhessen, bin ich auch nicht so wirklich warm geworden. Die konnten mich mit ihrem Dialekt schon ganz schön auf die falsche Fährte führen, oftmals. Ich werde immer wieder, trotzdem habe ich natürlich dort Freunde gefunden und meine Familie, meine Kinder leben, 4 von meinen Kindern leben in Hessen. 2 von meinen Kindern haben sich jetzt doch nach Norddeutschland wieder orientiert. Aber ich werde immer wieder gefragt, seitdem ich jetzt in Bayern bin, Dagmar, bist du denn schon mal, so von meinen Freunden aus Hessen, bist du denn hier schon einem echten Bayern begegnet? Und ich frage mich immer noch, oder ich bin immer noch auf der Suche nach einem echten Bayern. Also vielleicht bin ich einem begegnet, und zwar war das, als ich noch ein paar Lampen für meine Wohnung brauchte, bei IKEA, an der Kasse. Ich glaube, da bin ich einem echten Bayern begegnet. Denn es war vor mir eine Frau und ein Mann, und die legten ihre Sachen alle auf das Band. Und das Typische ist, also das Komische, finde ich, ist, dass dann immer der Wagen noch an dem Band stehen gelassen wird, obwohl schon der Nächste auch rauflegen könnte. Aber man kommt mit seinen Sachen nicht ran, weil der leere Wagen jetzt noch vor diesem Band steht. Naja, ich habe dann gefragt, in Hochdeutsch, ob er fertig sei, mit seinen Sachen da raufzulegen und ob ich jetzt meine Sachen drauflegen dürfte. Er stand so mit dem Rücken zu mir, drehte sich dann um, weil er spürte, scheinbar wurde er gerade angesprochen, und antwortete irgendwas. Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn nicht verstanden, aber ich habe verstanden, dass er mich auch nicht verstanden hat. Also wir haben uns nicht verstanden. Er hat mein Hochdeutsch nicht verstanden, ich habe seinen Dialekt nicht verstanden. Es hörte sich sehr, sehr bayerisch an. Wir haben dann mit Zeichensprachen das doch noch hingekriegt, dass ich meine Sachen, und er verstand, dass er seinen Wagen wegschob und ich meine Sachen rauflegen konnte. Ich glaube, das war ein echter Bayer. Also den habe ich nicht verstanden. Ich weiß es aber nicht. Auf dem Predigerfamilientag dachte ich auch, dass einer von den Predigerkollegen ein echter Bayer sei. Das ist einer unserer Prediger, die in ganz, ganz im Süden, in Bad Aiblingen, Prediger ist. Und er sprach mich an. Und irgendwann hinterher habe ich jemanden gesagt, wow, das war bayerischer Dialekt, glaube ich. Und dann klärte man mich auf, dass es österreichischer Dialekt war. Habe ich gedacht, schade, wieder keinen echten Bayern getroffen. Also ich bin noch am Suchen, vielleicht begegne ich hier, aber hier begegne ich keinem Bayern, ne? Hier begegne ich nur Franken. Wo? Stimmt nicht? Stimmt nicht, siehst du? Aus Oberbayern. Das ist doch ein echter Bayer, oder? Ja. Na, aber ein waschechter. Super. Und du hast mir gesagt, du willst hinterher mit mir sprechen, ne? Okay, aber wir sind verabredet und dann können wir das nochmal tiefer ergründen. Wunderbar. Seit 1.10. bin ich jetzt hier Jugendbildungsreferentin in der Bayerischen Vereinigung und ich habe mir so überlegt, was ich so als Einstieg und fürs Bekanntwerden so nutzen möchte oder was ich so in der Predigt dann mit euch durchdenken und reflektieren möchte. Und ich möchte eigentlich meinen Einstieg dafür nutzen, um mit euch über meine Idee, über meine Vorstellung, über meine Vision, was die Adventjugend angeht und meine Arbeit in diesem Bereich angeht, ins Gespräch zu kommen. Ich möchte euch Anteil daran nehmen lassen, was so meine Vision ist, wenn ich an Adventjugend denke und an meine Arbeit, für die ich stehe. Und am allerbesten verdeutlicht das der kleine Peter. Und jetzt könntest du den mal an die Wand werfen. Genau. Der Peter ist immer mit dabei. Und der Peter beschreibt eigentlich das, wofür ich stehe, wenn ich an Adventjugend jetzt hier in Bayern, aber auch an Adventjugend Deutschland denke. Dieser kleine Junge, man sieht es nicht ganz genau, und das finde ich so faszinierend an diesem Bild, aber man kann sich vorstellen, dass der hochkonzentriert unter seinem Helm durchschaut, um das Ziel zu erreichen. Der ist unterwegs auf dem Weg zum Ziel. Der nimmt an einem Wettbewerb teil. In der Bibel finden wir den Bibelvers, wo Jesus selber von sich sagt, ich bin der Weg. Auf diesem Weg ist er unterwegs. Dieser kleine Peter ist auf dem Glaubensweg unterwegs. Er fährt den Glaubensparcours und er probiert sich aus. Er schaut oder konzentriert sich hoch darauf und überlegt, Mensch, wie geht das überhaupt mit diesem unsichtbaren Gott? Mit diesem unsichtbaren Gott, von dem die Erwachsenen sprechen. Wie kann ich den überhaupt erreichen? Wie kann ich bei dem im Ziel überhaupt ankommen? Und er versucht es auf seine ganz individuelle Art und Weise, das Ziel zu erreichen. Ihr habt es ein bisschen miterlebt in der Kindergeschichte. Und könnt euch ungefähr vorstellen, wie er da rangeht, wie individuell er da rangeht. Und ihr seht, so im Hintergrund seht ihr Wohnwagen. Und ihr seht den Mann da auf dem Fußweg laufen. Da drin sind wir, in den Wohnwagen. Das sind wir. Wir sind der Mann, der auf dem Weg da läuft. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde begleitet diesen kleinen Jungen auf seinem Weg ins Ziel zu Jesus Christus, in die Arme unseres lieben Heiland. Und wir sind am Rand und wir reichen das Wasser, wenn er durstig wird. Und wir sind sofort zur Stelle, wenn er hinfällt und bringen ein Pflaster, falls er eins braucht. Denn ihr seht, er hat eine kurze Hose an und keinen Knieschützer. Und wenn er hinfällt, dann braucht er ein Pflaster. Und dann müssen wir sofort zur Stelle sein, um ihn zu trösten, um ihn auf den Arm zu nehmen, so wie die Waldtraut in der Kindergeschichte. Und wir sind am Rand und wenn er bei uns vorbeifährt, dann applaudieren wir und dann ermutigen wir ihn und zeigen ihm die Richtung, wo das Ziel ist und sagen, wo es lang geht. Vielleicht laufen wir sogar ein Stück nebenher, um ihn zu ermutigen, durchzuhalten bis zum Ziel. Und wenn er im Ziel angekommen ist, wenn er bei Jesus Christus, seinem Retter, angekommen ist, dann feiern wir zusammen. Dann machen wir ein riesengroßes Fest. Und auf der Taufe, wenn wir zum Beispiel eine Taufe erleben, sagen wir ganz häufig, und jetzt feiern nicht nur wir, sondern der ganze Himmel feiert mit. Dann lassen wir es so richtig krachen, weil jemand Jesus Christus als seinen Retter erkannt hat. Unsere Kinder auf ihrem Weg, auf ihrem Glaubensparcours zu begleiten und sie zu unterstützen, auf ihre ganz eigene Art am Ziel anzukommen. Das ist meine Vision für die Jugendarbeit. Für diese Vision benötigt es aber eine ganze Gemeinde. Das kann ich nicht alleine erreichen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nur, wenn die ganze Gemeinde mitmacht. Ich möchte mit euch zusammen um eine Haltung ringen, die Verständnis hat für diese Individualität, wie jemand auf diesem Glaubensparcours Jesus Christus sucht. Ich möchte mit euch gemeinsam um eine Haltung ringen, um eine verantwortungsvolle Haltung ringen. Das heißt, wir sind da und reichen Wasser. Wir sind da und mit einem Pflaster, wenn sich jemand verletzt hat. Und um eine dankbare Haltung, dass wir sagen, dass wir so eine Dankbarkeit entwickeln dafür, dass unsere Kinder und Jugendliche, unsere Teenager, die uns vielleicht auch manchmal ganz schön herausfordern, ein Teil von unserer Gemeinde sind. Denn sie sind eins der wichtigen Teile, die Gott und Güter, die Gott uns anvertraut hat. Und dafür möchte ich mit euch zusammen mich auf den Weg begeben. Die Frage ist nur, wie können wir so eine Haltung erlangen? Wie kann in uns sich so eine Haltung entwickeln? Eine verständnisvolle, eine verantwortungsbewusste und eine dankbare Haltung, wenn wir an Kinder und Jugendliche denken, die auf dem Weg sind und ihren Glauben suchen und ihren Heiland suchen. Und dafür wollen wir zusammen die Bibel aufschlagen. Und ich fände es schön, wenn ihr mit mir gemeinsam das Lukas-Evangelium aufschlagt und da das Kapitel 4. Und wir wollen uns mit einem Beispiel beschäftigen, mit einer Erfahrung, mit einem Erlebnis, was Jesus selber gemacht hat, als er gepredigt hat in Nazareth. Und zwar im Lukas-Evangelium Kapitel 4 und da lese ich ab Vers 16 und ich lese erstmal bis Vers 22. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Jesus hält hier in dieser Begebenheit seine, wir können es so ausdrücken, quasi seine Antrittspredigt. In Nazareth, dort, wo er groß geworden ist, dort, wo er seine Kindheit verbracht hat. Der Predigttext, den Jesus vorliest, den finden wir in Jesaja 61. Jeden, den das interessiert, der kann dann auch später mal dieses Kapitel lesen. Direkt nachdem er diese Textstelle vorgelesen hat, beginnt er mit seiner Auslegung und sagt den Zuhörern: Heute ist vor euren Augen und Ohren das Wirklichkeit geworden, was in diesem Text steht. Und er bezieht es komplett auf sich und er sagt: Ich bin der, von dem dort die Rede ist. Ich bin der Gesalbte. Ich bin derjenige, der kommt zu den Armen, um sie zu trösten. Ich bin derjenige, der kommt, um Gefangene zu befreien. Und seinen Zuhörern gefällt das, dass er das so sagt. Das spricht sie zutiefst an. Sie haben das Gefühl, er spricht von ihnen, von ihrer Situation. Und sie erleben in sich so eine Hoffnung und sagen: Jetzt ist er da. Er wird uns von den Römern befreien. Endlich ist die Qual zu Ende, die wir hier erleben müssen. Solche Heilsbotschaften, solche Hoffnungsbotschaften, können wir sie auch nennen, sprechen uns zutiefst an. Gott tut mir einfach gut, wenn er so direkt zu mir spricht. Gott rettet mich. Gott kennt mich. Gott erlöst mich von all diesen unlösbaren Schwierigkeiten, die ich so in meinem, so belastend erlebe in meinem Alltag. Er befreit mich von meinen Unterdrückern, endlich. Welch ein Trost. Welch ein hoffnungsvolles Versprechen. Bei meinem Gott bin ich in Sicherheit. Aber die Zuhörer in der Synagoge sind nicht nur angetan. Sie sind auch misstrauisch. Wenn wir den Vers 22 zu Ende lesen, dann sagen sie jetzt zueinander, ist dies nicht der Sohn Josefs? Und sie wunderten sich über diese klugen Worte. Ist das nicht der Sohn vom Zimmermann, mit dem ich groß geworden bin, der zwei Straßen weiter um die Ecke gelebt hat, mit dem ich in der Sandkiste saß und mich um das Förmchen gestritten habe? Wie kann er so weise Worte sprechen? Seine Worte gefallen ihnen zwar, aber sein Anspruch, der dahinter steckt, der gefällt ihnen nicht. Und Jesus spürt das. Sie sagen zwar überhaupt nichts über diesen Anspruch, aber Jesus konfrontiert sie sofort damit. Und wir lesen weiter im Vers 23 und 24, wie Jesus jetzt auf sie reagiert, auf das Unausgesprochene, auf das, was ihre eigentlichen Motive sind. Und er sprach zu ihnen, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier, in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Ihr wollt Beweise und Wunder, so wie ich sie in Kapernaum getan habe? Und gleichzeitig seid ihr doch voller Misstrauen und Zweifel. Damit konfrontiert Jesus sie. Er sagt, ihr misstraut nicht nur mir, ihr würdet auch jedem anderen Propheten misstrauen, der in eurer Stadt auftretet. Und dadurch, dass ihr mir misstraut und wahrscheinlich auch jedem anderen Propheten, macht ihr deutlich, dass ihr letztendlich auch Gott nicht glaubt, weil er hat mich gesandt, ich bin der Gesalbte. Und auch den Propheten, dem ihr misstraut, hat er gesandt. Dadurch, dass ihr ihm misstraut, misstraut ihr letztendlich auch Gott. Ihr werdet blind und taub für das, was Gott eigentlich von euch fordert, nämlich Barmherzigkeit und Mitgefühl und den Mut, sanft zu sein. Im Umgang mit Andersdenkenden, im Umgang mit den Leuten im Glaubensparcours. Ihr hört Gott doch gar nicht mehr. Ihr hört doch eigentlich nur noch euch selbst reden und denkt nur daran, selber getröstet zu werden von ihm. Und bezieht diesen Text komplett nur auf euch und erwartet für euch die Befreiung. Ihr redet und fühlt, als seid ihr die einzig und allein geliebten Kinder Gottes. Ihr Lieben, wenn ich ehrlich bin, habe ich mich bei solch einem Denken auch schon mal ertappt. Ich bin jetzt seit 39 Jahren getauft. Mein Großvater war schon Adventist, meine Eltern waren schon Adventisten. Ich habe Adventismus und den ganzen Glauben mit der Muttermilch aufgenommen. Und wenn ich schon so lange getauft bin, dann ist es ja logisch, dass ich auch weiß, was hier drinne steht. Ich habe die Bibel studiert, ich weiß, wie man sie lesen muss. Ich weiß, was für Antworten man in der Lektion geben muss. Das sind elitäre Gedanken. Und ich glaube, das ist so eine, ich sag mal, typische Adventistenfalle für Langzeitgetaufte, in die man so geraten kann. Dass man so denkt, wir sind es. Ich bin es. Ich bin die einzig Geliebte und die Einzige, die Erlösungs würdig ist. Das haben die Leute damals auch gedacht. Und Jesus hat das gespürt. Sie wollten diese Heilsbotschaft nur für sich. Und er konfrontiert sie weiter. Und wir lesen einfach mal weiter diese Geschichte ab Vers 25.
In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur zu Sarepta in Sidon, zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman, der Syrer. Gott ist ein Gott aller Menschen. Er ist nicht exklusiv nur für die Erwachsenen und Gelehrten und Vernünftigen oder auch lebenserfahrenen Adventisten da. Er ist insbesondere für die anderen da, die Fernen und die Ungefestigten. Für die Suchenden, die Hilflosen, die Zweifler, vielleicht auch sogar für die Unruhestifter, die auf der Suche sind und auf ihrer individuellen Art und Weise Jesus suchen. Er ist für diejenigen, insbesondere für diejenigen außerhalb der gefestigten gläubigen Gemeinschaft da. Und was passiert dann, als er mit diesen beiden Beispielen den Zuhörern das so deutlich vor Augen geführt hat? Lesen wir weiter, Vers 28 bis 30. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt. Als sie dies hörten, und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus, führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Seine erste Predigt in seiner Heimatstadt war gleichzeitig auch seine letzte Predigt. Sie endete in einem Fiasko. Auf der Fahrt hierher habe ich so geguckt, ob es hier irgendwo so einen Felsen gibt. Es ist meine erste Predigt hier bei euch. Es könnte mir auch passieren, dass das, was ich sage, jemanden hier wütend macht. Es könnte jedem passieren, der deutlich etwas ausspricht, was den Zuhörern eher unbequem ist. Und das war damals so. Jesus machte das so. Er sprach eine Wahrheit aus, die die Zuhörer nicht hören wollten. Und die Zuhörer packten ihn, zerrten ihn aus der Synagoge heraus, zerrten ihn bis zu diesem Felsen, um ihn dort hier hinabzustürzen, um ihn umzubringen. Die wollten ihren Prediger umbringen. Warum wollten die das machen? Nur weil er ihnen die Wahrheit gesagt hat? Nur weil er ganz klar formuliert hatte, was seine Vision ist, was sein Anspruch ist, nämlich wie er Menschen in die liebenden Arme seines Vaters führen möchte? Jesus sagte ihnen in seiner Auslegung des Textes, ihr seid nicht allein mit diesen Trostworten gemeint. Sie gelten insbesondere anderen, Leuten außerhalb eures Volkes, Menschen, die mich noch nicht als ihren Retter erkannt haben, Menschen, die noch auf der Suche nach ihrem Glauben sind, Menschen außerhalb eurer Gruppe. Mein Vater hat ja schon zu alttestamentlichen Zeiten nicht nur Kranken und Schwachen innerhalb von Israel geholfen, sondern insbesondere den Ausländern und den Nichtjuden, die ihr Hunde nennt. Und warum macht es mein Vater? Weil mein Vater das Heil aller Menschen will. Das Heil meines Vaters ist universell, nicht exklusiv für eine elitäre Gruppe gedacht. Und dafür solltet ihr euch einsetzen. Und mit Nächstenliebe und Demut dieses Heil zu anderen bringen. Aber stattdessen wünscht ihr euch den Trost allein für euch und wollt Rettung und Befreiung für euch selbst in Anspruch nehmen. Und deshalb muss sich mein Vater selbst um seine Kinder kümmern und sie trösten und sie befreien. Und genau an dieser Stelle wollen sie ihn umbringen, weil er sie in ihrem Selbstverständnis angreift. Und ihnen mit diesen beiden kleinen Beispielen aus dem Alten Testament die Hoffnung der alleinigen Rettung vom Tisch fegt und sagt, er ist zu der Witwe gegangen, außerhalb des Volkes, und er ist zu Naaman gegangen, einem Syrer. Meine Haltung ist an dieser Stelle sehr ähnlich. Ich bin als Jugendreferentin nicht für die Gemeinde da, sondern für die Kinder und Jugendlichen. Ich bin nicht für die Integrierten da, die schon ihren Platz in der Gemeinde gefunden haben, sondern ich bin für die da, die noch in dem Parcours sind, die noch auf der Suche sind, die ihren Platz noch suchen. Ich bin für diejenigen da, die sich gefangen fühlen in einer vielleicht allzu strengen Geistlichkeit. Ich bin für diejenigen da, die sich in ihrer Art zu glauben unverstanden und manchmal sogar zu Unrecht verurteilt fühlen. Und diesen Anspruch der Nächstenliebe, den Jesus ganz deutlich stellt, den stellt er zum Glück nicht nur an mich. An mich alleine als Jugendbildungsreferentin, sondern den stellt er an uns allen. Übernehmt Verantwortung. Er schreibt im Johannesevangelium 20, Vers 21, lesen wir, gleich wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch zu den anderen. Und wie hat Gott Jesus seinen Sohn gesandt? Es ist nicht aus Versehen geschehen, dass Jesus als Mensch auf die Welt gekommen ist. Er hat ihn als Mensch gesandt. Er hat ihn menschlich gesandt. Er hat gesagt, geh menschlich auf die Menschen zu. Er hat ihn gesandt mit Liebe, die alles trägt. Er hat ihn gesandt mit Gnade im Überfluss. Er hat ihn gesandt mit einer Haltung der Barmherzigkeit und unendlicher Vergebungsbereitschaft. Er hat ihn gesandt mit Kompromissbereitschaft, den Juden ein Juden und dem Griechen ein Griechen. Und wozu hat Gott ihn gesandt? Und das haben wir gerade in dem Text im Lukas-Evangelium im Vers 18 gelesen. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Ihr Lieben, genau das ist Gemeinde. Das ist die Aufgabe von uns allen. Die Hinwendung unserer Herzen zu den Armen, die gute Nachricht zu bringen, die gute steht dort, nicht die strenge. Eine Botschaft, die frei macht, nicht die fesselt. Die Botschaft, die Vertrauen schafft und nicht eine Botschaft, die misstrauisch macht, dem liebenden Gott Vater und seinem Sohn gegenüber. Gleich wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nun geht und macht sie alle zu Jüngern. Nun geht hin und macht sie alle zu Nachfolgern. Das ist der bekannte Missionsauftrag, den wir im Matthäusevangelium finden. Und der ist an uns alle gerichtet. Der spricht davon, übernehmt Verantwortung. Macht sie alle zu Jüngern. Er sagt nicht, geht für diesen Auftrag irgendwo bis ans Ende der Welt, sondern in Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, fangt in Jerusalem an. Und Jerusalem ist übertragen hier, hier in deiner Gemeinde. Fang in deiner Gemeinde an, fang in deinem Zuhause an und übernimm Verantwortung. Macht sie zu Jüngern, macht sie alle zu Jüngern. Und schaut, dass sie im Ziel ankommen können. Und verliert niemanden von ihnen. Und wir verlieren bis zu 80% nach wie vor unserer Kinder und Jugendlichen in unseren Gemeinden. Das ist die traurige Nachricht. Und das hat nichts damit zu tun, dass der Einfluss der Welt so groß ist. Das hat etwas damit zu tun, dass wir unserer Verantwortung nicht gerecht werden. Diese Verantwortung, die Jesus Christus uns gegeben hat, wir sind dafür verantwortlich. Unlängst erzählte mir ein Bekannter von einem Jugendlichen, der zu ihm sagte, der einzige Ort, an dem ich Gott begegne, ist hier bei dir zu Hause. In der Gemeinde begegne ich ihm nicht. Das ist nur eine einzelne Stimme, aber es ist eine einzelne Stimme. Und wir müssen das aushalten, sowas zu hören. Ihr Lieben, wir sind durch Jesus Christus, unserem Herrn, beauftragt, unsere Gemeinden für unsere Kinder und Jugendlichen, für die, die im Glaubensparcours sind, zu einem Zuhause werden zu lassen, indem sie sich mutig und individuell auf den Weg begeben können ins Ziel. Wir sind beauftragt, unsere Gemeinden zu einem Zuhause werden zu lassen, wo man Glauben ausprobieren kann, der zu einem passt, wo Fehler machen erlaubt sind, wo geistliches Querdenken nicht nur akzeptiert, sondern sogar erwünscht ist. Zu einem Zuhause, in dem unsere Kinder und Jugendliche in ihrer Individualität wertgeschätzt und angenommen werden, wo der Mensch mehr zählt als der Buchstabe, wo die jungen Leute Jesus, ihrem Retter und Befreier, begegnen können. Und diesen Moment, wo du Jesus Christus, deinem Befreier, deinem Retter begegnet bist, den gab es auch in deinem Leben. Erinnere dich daran zurück, an den Moment, wo du Ja gesagt hast zu Jesus Christus. Was war das für eine Atmosphäre, in der du warst? Was waren deine Glaubensvorbilder? Wer hat dich davon überzeugt, dass es sich lohnt, mit Jesus Christus unterwegs sein zu können, mit ihm leben zu können? Was hat dir geholfen, ein Ja zu ihm zu finden? Und dann schaffe du diesen Raum auch hier in dieser Gemeinde. Für die Kinder und Jugendlichen, für die du jetzt verantwortlich bist. Und dann ermöglichst du es vielleicht dadurch, dass die Kinder und Jugendlichen dieses Vertrauen genauso entwickeln können, wie du es entwickeln konntest. Am Anfang habe ich die Frage gestellt, wie könnte so eine verständnisvolle Haltung, so eine bewusste Haltung, so eine dankbare Haltung in uns wachsen. Der Schlüssel, so eine Haltung zu entwickeln, anderen gegenüber, die noch auf der Suche sind nach Jesus Christus und einer Beziehung zu ihrem Gott, der Schlüssel liegt in unserer eigenen Gottesbeziehung. Wenn du dir immer wieder die bedingungslose Liebe bewusst machst, mit der Jesus dir begegnet, die Barmherzigkeit und die Vergebungsbereitschaft, mit der er dir persönlich begegnet, dann wird diese Haltung automatisch in dir wachsen und dich verändern. Dann wirst du zum Ermutiger für den Jugendlichen, der sich bisher nicht getraut hat, sich kreativ bei der Gottesdienstgestaltung zum Beispiel mit einzubringen. Dann wirst du zum Beter für die Jugendliche, die gerade eine krasse Krise in ihrem Leben erlebt. Du wirst zum Vorbild für den Teenager, der gerade überhaupt gar keine Ahnung hat, wozu er Gott in seinem Leben gebrauchen könnte. Und du wirst zum Zeugnisgeber für die Teenagerin, für die Gott ein ferner, abwesender Gott vielleicht ganz weit im Himmel ist. Die Kinder und Jugendlichen in deiner Gemeinde brauchen dich und deine Menschlichkeit. Dein Interesse an ihnen und dein Verständnis für sie. Sie brauchen Geduld und Liebe auf ihrem Weg durch den Parcours, um Jesus Christus tatsächlich begegnen zu können. Brauchen sie dich. Möge Gott uns helfen, dass uns das gemeinsam gelingt, dass sie ihrem Retter und Heiland annehmen können und vertrauen können. Amen.